Ja, Bruder Schlabach erzählte mir vorhin, dass leider dieser Sonntag zusammenfällt mit dem großen Sängerfest in Siegen. Aber vielleicht sind so die musikalischen Anteile hier im Gottesdienst ein klein bisschen eine Entschädigung für das, was sie versäumen jetzt hier. Und ich bin auch ganz froh über dieses Lied. Das war gar nicht abgesprochen, aber es passt eigentlich wunderbar zum Thema der Predigt. Fällt mir im Nachhinein hier auf, denn der Taufspruch von Beate lautet, seid fröhlich in Hoffnung. Seid fröhlich in Hoffnung. Der steht in Römer 12, Vers 12. Und ich habe so beim Nachblättern in meinen Unterlagen festgestellt, dass ich über diesen Vers schon einmal gepredigt habe, vor 2,5 Jahren. Das war anlässlich einer diamantenen Hochzeit. Das war die diamantene Hochzeit von Oskar und Irma König. Leider beide heute nicht unter uns. 60 Jahre verheiratet, 60 Jahre ganz viel Mauern, ganz viel Menschen, ganz viel Worte, all diese Dinge, die angeklungen sind. Und doch hat die Hoffnung durchgetragen und sie sind immer noch bei uns und sie sind auf ihrem Weg zu ihrem himmlischen Vater. Und ich finde, das ist einfach wunderbar, dass dieses Lied so zusammenfällt mit dem Taufspruch. Die Geschichte dieses Taufspruchs ist folgende. In der Taufe verbindet sich ja die Beate mit Jesus. Das ist die Symbolik der Taufe, eine Verbindung. Das kennen wir auch aus anderen Zusammenhängen. Eine ganz andere Taufe ist zum Beispiel eine Schiffstaufe. Da wird ja ein Schiff ganz feierlich mit seinem Namen verbunden. Vorher war es einfach nur so ein Projekt einer Werft und danach bekommt es sozusagen einen Namen, damit auch irgendwo eine Seele. In der Taufe verbindet sich Beate mit Jesus. Taufe ist Verbindung. Und weil das eine Verbindung mit Jesus ist, habe ich am vergangenen Mittwoch, als Zeugnisabend war und als sie so uns erzählt hat, wie sie eigentlich seit frühester Kindheit so Jesus kennengelernt hat und Jesus sie gerufen hat und sie auch Jesus gefolgt ist, habe ich sie gefragt, wer ist Jesus für dich? Um das nochmal so auf den Punkt zu bringen. Es war eine relativ spontane Frage, auf die ich auch ganz spontan eine Antwort von ihr bekommen habe. Sie hat nämlich gesagt, er ist meine Hoffnung. Jesus ist meine Hoffnung. Und der weiterführende Gedanke des Paulus dazu ist, seid fröhlich in der Hoffnung. So ist es zu diesem Taufspruch gekommen. Wir brauchen Hoffnung, das ist mein erster Punkt. Wir müssen Hoffnung haben. Das ist kein Luxus. Das Gegenteil von Hoffnung ist Verzweiflung. Da geht es uns schlecht, wenn wir keine Hoffnung haben. Da kriegen wir auch nichts mehr zustande. Kinder, denen man in der Schule sagt, hat doch keinen Zweck, die lassen sich hängen und die bringen auch keine Leistung, das ist ganz klar. Ich brauche das jetzt im Einzelnen nicht auszuwalzen. Ihr könnt euch vorstellen, was das bedeutet, hoffnungslos zu sein. Wir müssen Hoffnung haben. Habt ihr gewusst, wo das Wort hoffen herkommt? Das Wort hoffen kommt aus dem Mittelplattdeutschen. Hat mich ganz besonders gefreut. Es kommt aus dem Mittelplattdeutschen von dem Wort hopen. Jetzt wissen wir alle Bescheid. Hopen, na klar. Hopen bedeutet im Plattdeutschen vor Erwartung unruhig auf- und abhüpfen. Ja, hüpfen. Unser Hüpfen kommt daher. Auch unser Hoffen kommt daher, auch unser Hüpfen und auch unser Hopp, Hopp, Hopp. Hoffen und Hüpfen, ein Ursprung. Da ist mir ganz klar, wie ich das miteinander verbinden muss. Stellen wir uns vor, wir sitzen heute Abend hier, 85. Minute. Deutschland hängt zurück gegen Australien. Aber dann schießt Klose in der 85. Minute das 2:2, den Ausgleich. Und wir haben wieder Hoffnung. Und wir hüpfen auf und ab. Und wir hoffen, dass jetzt irgendeiner von unseren Stürmern oder Mittelfeld oder sonstigen Spielern noch das 3:2 hinkriegt. Wir brauchen Hoffnung. Hoffnung ist die größte Kraftquelle, die wir kennen. Und ja, Hoffnung braucht gar keine Kalorien haben. Hoffnung ist irgendwo etwas, was uns trägt. Hoffnung ist die größte Kraftquelle, die wir kennen. Gib den Menschen Hoffnung und sie bringen ganz erstaunliche Dinge zusammen. Nimm ihnen die Hoffnung und sie fallen in sich komplett zusammen. Nicht nur für die WM brauchen wir Hoffnung, sondern auch für das Leben. Grundsätzlich brauchen wir sehr dringend Hoffnung. Wenn wir noch ganz am Anfang stehen unseres Lebens, wenn die wichtigen Weichen in unserem Leben gestellt werden, da brauchen wir Hoffnung, um sie mutig anzugehen mit Zuversicht. Wenn wir mittendrin stehen, wenn wir schwere Zeiten durchmachen, in dem Lied, was wir gerade miteinander gesungen haben, ist es ja angeklungen, all diese hoffnungslosen Dinge, die Männer jetzt gerade singen mussten, das ist real. Das ist Leben live. Und diese Dinge zeigen uns, wie sehr wir auf Hoffnung angewiesen sind. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Mit Hoffnung schaffen wir das. Wenn wir am Ende unseres Lebens sind und sich abzeichnet, dass wir den nächsten Frühling wohl nicht mehr an der Bergstraße verbringen werden, sondern in anderen Gefilden, in jenseitigen Gefilden, dann brauchen wir erst recht Hoffnung. Dieses Leben ist nicht alles. Am Ende möge nicht das Gericht stehen und die Vergänglichkeit, sondern das Zuhause bei Gott und die Erfüllung unseres Lebens, die Ewigkeit. Wie kann man dann, wenn wir so dringend Hoffnung brauchen, ein hoffnungsvoller Mensch werden? Das ist der zweite Punkt. Und vor dieser sehr praktischen Frage, dieser Frage, habe ich Hoffnung? Habt ihr eigentlich Hoffnung in eurem Leben? Ist es natürlich sehr gefährlich zu sagen, seid fröhlich in Hoffnung. Jutta Gass ist die Wegbegleiterin von der Beate, so in der nächsten Zeit auf ihren ersten Schritten. Und die sagte mir, pass auf, das ist gar nicht so, ohne das zu sagen, sei fröhlich in Hoffnung. Denn wir leben in einer Zeit, in der fast alles psychologisch verstanden wird. Hoffnung ist etwas Psychologisches, so sagt man. Viele sehen zwar ein, dass sie Hoffnung brauchen, aber sie denken, dass Hoffnung so etwas wie eine Fähigkeit ist. Ich muss hoffen. Hoffnung ist die Fähigkeit, sich Zuversicht einzureden. Ich sage mir, Prinzip Hoffnung muss sein. Ich sage mir, Hoffnung stirbt zuletzt. Und dann reiße ich mich am Riemen und versuche zu hoffen. Und ich merke, das klang ja auch in dem Lied gerade ein, dass in dieser Art Hoffnung schon ein Todeskeim drinsteckt. Der Todeskeim des Zweifels. Ich glaube, in der letzten Strophe war es. In dieser Art Hoffnung ist immer schon der Todeskeim drin. Wenn das alles nur eine Form von Autosuggestion ist, ein psychischer Klimmzug, du machst dir Hoffnung, indem du sie dir einbildest, dann ist das eine schlechte Sache, sich zu sagen, sei mal fröhlich in Hoffnung. Dann ist das eine schlechte Sache, zu sagen, bild dir mal fröhlich Hoffnung ein, wenn es dir schlecht geht. Leichter gesagt als getan. Das ist so, wie wenn du einen Spaziergang im Wald machst, nichts ahnst, biegst um die nächste Ecke und dann kommt dir ein großer Hund wild bellend entgegen. Und du willst so weglaufen und dann kommt aber der Besitzer so hinterhergekeucht und sagt, regen Sie sich nicht auf, haben Sie keine Angst, er tut Ihnen nichts, wenn Sie sich nicht aufregen. Ja, das ist schwierig. Das ist schwierig, weil ein Hund riecht so etwas. Ich finde, Das klingt wie eine Drohung, regen Sie sich nicht auf. Und so kann es natürlich auch wie eine Drohung klingen, sei fröhlich in der Hoffnung. Wie pervers. Aber so ist es nicht gemeint. Ich spreche von einer anderen Art Hoffnung. Ich bin vielleicht kein hoffnungsvoller Typ. Es gelingt mir nicht gut, mir selber was einzureden. Ich habe zu viel gesehen im Leben. Habe ich dann Pech gehabt? Meine Antwort ist, Hoffnung ist nichts Psychisches. Also die Hoffnung, von der wir sprechen, ist, das ist nichts Psychisches. Es ist etwas Geistliches, also etwas Reales, etwas Handfestes. Was ist Hoffnung wirklich? Hoffnung hat ein Symbol. Ihr kennt ja vielleicht die drei Symbole, Glaube, Liebe, Hoffnung, Glaube, das Kreuz, Liebe, das Herz und Hoffnung, der Anker. Genau, wieso denn der Anker? Wieso denn der Anker? Ich will es erklären. Der Volksmund sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber die Bibel sagt, die Hoffnung stirbt überhaupt nicht. Nämlich 1. Korinther 13, Vers 13, was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Also die Hoffnung bleibt. Und ich verspreche dir, Beate, dass du keine hoffnungslosen Tage erleben wirst. Da war von hoffnungslosen Tagen die Rede in dem Lied, aber da war die Hoffnung halt anders gemeint. Da war sie psychisch gemeint. Wir sprechen von einer anderen Hoffnung. Diese Hoffnung kannst du nicht verlieren. Weil sie nicht abhängig ist von deiner Fähigkeit, dir selber etwas einzureden. Die Hoffnung ist unabhängig davon, ob du dir was einreden kannst. Die Hoffnung ist nicht psychisch. So eine Hoffnung müssen wir haben, die nicht psychisch ist. Wie? Wie können wir sie haben? Können wir sie haben? Ja, wir können sie haben, weil wir einen Gott der Hoffnung haben. Wir haben einen Gott, der es liebt, eine Hoffnung zu geben, die nicht vergeht. Gott ist ein Gott der Hoffnung. Hoffnung ist sein Markenzeichen. Er hat große Freude daran, Hoffnung zu geben. Wenn die Bibel von Hoffnung spricht, dann meint sie den Himmel, der uns erwartet, der uns offen steht. Die Aussicht, dass einmal offensichtlich wird, dass wir zu Gottes Familie gehören und bei unserem Vater sind. Egal, ob in guten oder in schlechten Zeiten, wir haben glänzende Aussichten. Ist uns das eigentlich klar, was wir da so haben? Weil Gott ein Gott der Hoffnung ist, hat er Jesus gesandt. Weil Gott ein Gott der Hoffnung ist und weil Jesus gekommen ist und weil er gestorben ist und weil er auferstanden ist von den Toten, ist der Tod besiegt. Das ist unsere Hoffnung. Und wer diesem Jesus nachfolgt, der wird nicht mehr in der Finsternis leben, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Hoffnung wird in der Bibel durch den Anker symbolisiert. Tatsächlich, das Symbol kommt aus der Bibel. Im Hebräerbrief, Kapitel 6, Vers 19, steht, diese Hoffnung, gemeint ist die verheißene Hoffnung auf den Himmel, ist für uns ein sicherer und fester Anker, der hineinreicht in den himmlischen Tempel bis ins Allerheiligste hinter den Vorhang. Da, wo Gott, der Vater, wohnt, da, wo der Sohn zu seiner Rechten sitzt. Kein Schiffsanker. Dieses Bild vom Anker lässt mich los, aber eben kein Schiffsanker, wie ich bisher gedacht habe. Kein Schiffsanker, der dafür sorgt, dass das Schiff stillsteht und sich nicht von der Stelle rührt. Nein, ein Wurfanker. Ein Wurfanker, wie man ihn vielleicht aus Actionfilmen kennt, wo einer so einen Anker hat und das schwingt und wirft und oben verfängt sich der Anker in der Mauerkrone und dieser Actionmensch, der kann sich da an diesem Anker hochziehen und kann die Mauer erklimmen. Das ist die Hoffnung, die er hat. Etwas sehr Handfestes. Ein anderes Bild ist mir eingefallen, das vielleicht noch ein wenig besser passt, nämlich das Bild vom Dschungeldoktor. Kennt ihr den Dschungeldoktor? Gab es mal so Bücherreihe, eine christliche? Der Dschungeldoktor, der ist unterwegs zu seinen Patienten im Dschungel. Die können ja nicht zu ihm kommen, weil sie ja eben keine Autos haben. Und dann muss er zu ihm kommen. Er hat einen ganz, ganz tollen Land Rover und dann macht er sich auf den Weg. Und es gibt natürlich keine A5 im Dschungel, sondern es gibt nur so ganz primitive Pisten, die sehr oft sehr, sehr in einem bescheidenen Zustand sind. Es gibt über Flüsse oftmals keine Brücken, sondern er muss mit dem Land Rover da durch. Und da fährt er durch, aber es ist gerade Regenzeit gewesen. Da fährt er rein in den Fluss und bleibt stecken. Er bleibt stecken. Und er schaltet in den ersten Gang, um doch irgendwie versuchen rauszukommen, aber es gelingt ihm nicht. Es ist unmöglich, dieses tolle Auto, dieser Land Rover schafft es nicht. Alle Naturgesetze sprechen dagegen, dass er da je wieder rauskommt. Was soll er tun? Soll er Hoffnung haben? Soll er sich einreden, ich schaffe das bestimmt, hier rauszukommen? Und dann kommt er raus? Nein. Die Hoffnung verbirgt sich unter der Motorhaube. Da ist eine Kurbelwelle. Und die Kurbelwelle hat ein Seil. Und am Ende des Seils ist ein Haken, quasi ein Anker. Und der Dschungeldoktor weiß genau, was er machen muss. Er steigt aus dem Auto raus, fährt die Kurbelwelle aus und geht ans Ufer, wo ein Baum steht, schlingt das Seil um den Baum und verankert das Seil mit dem Anker. Dann geht er zurück zu seinem Auto, wirft den Motor an und schaltet auf Kurbelwelle. Und zieht sich praktisch selber aus dem Schlamassel raus. Das ist Hoffnung. Das ist ein Bild für Hoffnung. Dieses Bild hat mich nicht mehr losgelassen, weil auf dem Weg raus kann es sein, dass dieses Auto ganz, ganz schlimme Passagen passieren muss, ganz Felsen und Schlammlöcher und so weiter. Und wie gesagt, alle Gesetze sprechen dagegen, dass dieses Auto da rauskommt. Aber dank der Hoffnung, dank der Kurbelwelle, schafft er es dann doch. Und das ist eben das Bild, das uns die Bibel hier malt. Unser Anker ist im Himmel festgemacht. Und von daher werden wir gezogen. Da ist einer, der uns zieht. Und niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Niemand kann Schnippschnapp machen. Denn dieses Seil ist unzerstörbar. Jesus selber ist unsere Hoffnung, genau wie Beate das gesagt hat. Nicht ich bin meine Hoffnung, Jesus ist unsere Hoffnung. Er ist unzerstörbar. Von alleine würden wir nicht hinkommen. Nie im Leben würden wir das. Wir schaffen es, weil da eine Hoffnung ist, die uns hält und zieht, bis wir endlich da sind. Wir haben hier eine Menge Biografien versammelt, auch christlicher Biografien. Jeder von uns ist eine noch nicht abgeschlossene Hoffnungsgeschichte. Warum sind wir noch auf dem Weg? Es könnte doch sein, dass andere mitbekommen, dass wir so eine starke Hoffnung haben, dass sie mitbekommen. Da muss etwas sein, das steckt nicht in demjenigen drin, das muss irgendwie von außerhalb sein. Wir sind nicht die Leute, die sich selber beweihräuchern und sagen, ich habe die Hoffnung und deswegen schaffe ich das so, diese Zuversicht, sondern da ist jemand außerhalb von mir, der mich ganz gewaltig zieht. Diese Hoffnung kann man sich nur schenken lassen. Schwing deinen Anker und setz deine Hoffnung auf Jesus. Sag zu ihm, bei mir ist es hoffnungslos, aber Jesus, sei du von jetzt an meine Hoffnung. Sag ihm das, dass er das sein soll. Lass dich doch mit ihm verbinden, in der Taufe. Er hält dich, auch wenn du noch so ein labiler Typ bist. Das möchte ich denen sagen, die das noch nicht von Jesus gesagt haben bisher. Er ist meine Hoffnung. Und den anderen, den möchte ich sagen, sucht bitte nicht nach einer Hoffnung, die ihr euch erst einmal erarbeiten müsst. Ihr habt längst eine bessere Hoffnung, eine viel bessere Hoffnung, eine, die stark genug ist, euch durch dieses Leben zu ziehen. Und Der, der euch zieht, der macht etwas Wunderbares. Der zieht euch nicht nur zu sich, der bewirkt auch, dass so hinter euch eine Furche zurückbleibt. Eine Furche, eine Ackerfurche. Eine Furche, in der viel Frucht wachsen darf. Viel Segen, viel Hoffnung, wenn wir diesen Zug nach vorne, diesen Hoffnungszug nicht von uns aus abtrennen. Und darum kann Paulus seelsorgerlich schreiben, seid fröhlich in der Hoffnung. Hört auf, nach einer Hoffnung zu suchen, die ihr euch erarbeiten müsst. Ihr habt eine, freut euch daran. Freut euch an dieser Hoffnung. Das impliziert, ihr habt eine Hoffnung, so wahr der Herr lebt. Und wenn ihr eine habt, so dürft ihr euch nun auch darin freuen. Es ist erlaubt. Es ist geboten. Es ist ganz logisch und natürlich und kein bisschen aufgesetzt. Hoffnung ist kein Gefühl. Hoffnung ist eine Person, Jesus Christus, der bei uns ist, alle Tage bis an der Weltende. Amen.